Hallo und herzlich willkommen zu dieser maßgeschneiderten Analyse für dich. Heute schauen wir uns mal ein Thema an, das in Konzernen oft, für Kopfzerbrechen sorgt. Es geht um die Preisgestaltung für Dienstleistungen, die zwischen verbundenen Unternehmen hin und her gehen, die sogenannten Intra-Group Services oder kurz IGS. Wir stützen uns da auf Unterlagen, Präsentationen und Mitschriften von einer Expertensession. Von der Fair Consulting Group stammt das Material. Unser Ziel heute, wir wollen für dich mal beleuchten, wie Unternehmen diese internen Preise festlegen sollten und, ganz wichtig, warum das viel mehr ist als nur Buchhaltungskram. Fangen wir doch direkt mal an. Man könnte ja meinen, also wenn die IT von der Mutter der Tochter hilft, ja gut, ist halt so. Gleicher Konzern, eine Kasse, oder? Aber genau diese Sichtweise, die kann richtig teuer werden. Denn die Steuerbehörden, die schauen bei diesen internen Leistungen weltweit ganz, ganz genau hin.
Ja, das ist genau der springende Punkt. Es dreht sich alles um dieses Fremdvergleichsprinzip, das Arm's Length Principle. Die Finanzverwaltungen erwarten halt, dass Geschäfte zwischen verbundenen Unternehmen, und dazu zählen eben auch Dienstleistungen, zu Preisen abgewickelt werden, ja, als wären es unabhängige Dritte, unter vergleichbaren Umständen. Und wenn diese interne Preisgestaltung nicht passt, dann drohen nicht nur Steuernachzahlungen, sondern oft auch Zinsen und empfindliche Strafen.
Okay, gut, steigen wir mal tiefer ein. Was genau verbirgt sich denn hinter diesem Begriff Intra-Group Services? Ist das nur die große Managementberatung von oben sozusagen?
Nee, keineswegs nur das. Im Grunde fällt alles darunter, was ein Unternehmen im Konzern für ein anderes macht und was für den Empfänger einen echten wirtschaftlichen oder kommerziellen Wert hat. Ob dafür jetzt jemand physisch anreist, also eine Dienstreise macht, das ist dabei erstmal, zweitrangig. Der Fokus liegt wirklich auf dem Nutzen der Leistung.
Dieser Wert, das ist ja oft der Knackpunkt, oder? Wie kann man das denn greifbar machen, ob eine Leistung wirklich werthaltig ist? Also im Sinne der Steuerbehörden. Gibt es da so eine Art Test?
Ja, den gibt es und er ist eigentlich ziemlich pragmatisch. Die Kernfrage ist: Hätte das empfangene Unternehmen diese Leistung selbst machen müssen oder hätte es sie von einem Externen einkaufen müssen, wenn die Schwester- oder Muttergesellschaft sie nicht gebracht hätte? Oder, anders gefragt, wäre ein unabhängiges Unternehmen bereit gewesen, für genau diese Leistung zu bezahlen? Wenn man eine dieser Fragen mit Ja beantwortet, dann liegt eine verrechnungspflichtige Dienstleistung vor. Es geht darum, ob ein echter Bedarf da ist und gedeckt wird.
Okay, das macht's konkreter. Und welche Arten von Dienstleistungen sind das so in der Praxis? Was sieht man da am häufigsten?
Oh, die Bandbreite ist riesig. Das reicht von klassischen Zentralfunktionen, also Managementunterstützung, IT-Services, Personalwesen, HR halt, Buchhaltung, Finanz- und Steuerberatung, über Rechtsdienste und technischen Support bis hin zu Vertriebs- und Marketingunterstützung. Oder sogar zentrale Rohmaterialbeschaffung. Im Grunde alle unterstützenden Tätigkeiten, die nicht das Kerngeschäft selbst sind, aber dafür notwendig.
Verstehe. Aber die Versuchung ist doch sicher trotzdem groß, gerade bei kleineren Sachen zu sagen, ach komm, das fällt unter den Tisch oder wir berechnen nur die Spesen weiter. Spart ja auch internen Aufwand, ne? Ist das wirklich so riskant?
Ja, absolut. Die Quellen warnen da eindringlich davor. Also Dienstleistungen gar nicht zu berechnen. Oder nur die reinen Selbstkosten wie Reisekosten weiterzugeben. Oder die Kosten zwar zu verrechnen, aber ohne Gewinnaufschlag. Oder was auch vorkommt, die Kosten irgendwie in anderen Preisen zu verstecken, zum Beispiel bei Warenlieferungen. All diese Ansätze sind tickende Zeitbomben bei Betriebsprüfungen.
Warum sehen die Behörden das denn so kritisch? Geht es dann nur darum, dass irgendwo Steuern gezahlt werden müssen?
Im Kern geht es darum, dass Gewinne nicht künstlich in Niedrigsteuerländer verschoben werden sollen. Also wenn eine Dienstleistung in einem Hochsteuerland erbracht wird, aber umsonst oder viel zu billig an eine Gesellschaft in einem Niedrigsteuerland geht, ja, dann fehlt dem Hochsteuerland eben ein Teil des steuerpflichtigen Gewinns. Das Fremdvergleichsprinzip soll sicherstellen, dass jedes Land den Gewinnanteil besteuern kann, der auch seiner Wertschöpfung entspricht. Fehlende oder falsche Verrechnungspreise, die können da schnell als, aggressive Steuerplanung gesehen werden. Mit den entsprechenden Konsequenzen halt.
Das leuchtet ein. Okay, wenn man also auf der sicheren Seite sein will, wie ermittelt man dann einen korrekten Preis für diese internen Dienstleistungen? Gibt es da so eine Standardmethode?
Ja, die am häufigsten angewendete Methode und die von den Steuerbehörden auch meist bevorzugte, ist die Kostenaufschlagsmethode. International sagt man Cost-Plus-Method. Das Prinzip klingt erstmal ganz einfach. Man ermittelt alle Kosten, die bei der Erbringung der Dienstleistung angefallen sind und schlägt darauf einen angemessenen Gewinnaufschlag, das sogenannte Markup.
Alle Kosten, das klingt schon wieder nach viel Detailarbeit. Was genau gehört denn da alles rein in diese Kostenbasis?
Richtig, da liegt oft schon die erste Hürde. Die Gesamtkosten setzen sich laut den Unterlagen typischerweise aus drei Blöcken zusammen. Erstens die direkten Kosten. Das sind vor allem die Personalkosten der Mitarbeiter, die die Leistung direkt erbringen, also Gehälter, Boni, Sozialleistungen und so weiter. Das ganze Paket. Zweitens indirekte Kosten. Das sind die Gemeinkosten der Abteilung oder des Service Centers, die man der Leistung zuordnen muss. Man kann das vergleichen mit den Overhead-Kosten eines externen Beraters, also Miete, IT-Infrastruktur, Verwaltungskosten, die anteilig auf die Leistung umgelegt werden. Und drittens, durchlaufende Kosten oder Selbstkosten. Das sind Ausgaben, die direkt für die Leistung angefallen sind, oft von Dritten bezogen. Also Reisekosten, externe Beratungsgebühren oder spezielle Softwarelizenzen zum Beispiel.
Das heißt, man braucht schon eine ziemlich genaue Kostenstellenrechnung, um das sauber hinzubekommen, oder?
Exakt. Die Quellen nennen da viele Beispiele von Gehältern und Boni über Kommunikationskosten, Miete, Reisekosten bis hin zu externen Gebühren. Eine transparente und nachvollziehbare Kostenkalkulation ist einfach die Basis für jeden fremdüblichen Preis.
Gibt es denn auch Kosten, die man explizit nicht reinrechnen darf? Auch wenn sie vielleicht in der leistenden Abteilung anfallen?
Ja, und das ist ein extrem wichtiger Punkt, der führt oft zu Diskussionen. Kosten für Aktivitäten, die dem Empfänger der Leistung keinen direkten eigenen Nutzen bringen, die dürfen nicht weiterverrechnet werden. Der Klassiker sind sogenannte Anteilseigneraktivitäten, Shareholder Activities. Das sind Tätigkeiten, die die Muttergesellschaft primär in ihrer Rolle als Eigentümerin macht. Also zum Beispiel die Erstellung des Konzernabschlusses, Investor Relations oder bestimmte zentrale Corporate Governance Aufgaben. Die dienen dem Konzern als Ganzem oder den Aktionären, aber nicht spezifisch der Tochtergesellschaft. Genauso kritisch sind Kosten für doppelt durchgeführte Aktivitäten. Also wenn die Tochter eine ähnliche Funktion schon selbst hat. Und Kosten, die bereits durch andere konzerninterne Transaktionen abgedeckt sind. Zum Beispiel Marketingunterstützung, die vielleicht schon in der Lizenzgebühr drin ist. Die Kunst liegt wirklich darin, nur die Kosten anzusetzen, die für den Nutzen der empfangenden Gesellschaft relevant sind. Hier braucht man echt eine sorgfältige Analyse.
Puh, die Ermittlung der Kostenbasis ist also schon Herausforderung für sich. Wenn man die dann hat, wie kommt man zum finalen Preis? Du hattest vorhin zwei Hauptwege genannt.
Genau. Die Quellen stellen da zwei gängige Methoden vor, wie man diese Kostenbasis plus den Aufschlag dann in die Verrechnung überführt.
Okay. Schauen wir uns mal Weg Nummer 1 an. Wie funktioniert der?
Das ist die direkte Verrechnungsmethode. Oft läuft das über Stunden- oder Tagessätze. Ähnlich wie bei externen Beratern legt man Sätze fest für bestimmte Funktionen oder Qualifikationslevel. Sagen wir einen Satz für einen Senior Manager, einen für einen Junior Consultant und so weiter.
Und wie kommt man zu diesen Sätzen? Die kann man ja sicher nicht einfach aus der Luft greifen.
Nein, nein, auf keinen Fall. Man ermittelt die Vollkosten pro Rolle, also die direkten Personalkosten, plus einen fair zugeordneten Anteil der indirekten Kosten. Und darauf kommt dann der Gewinnaufschlag. Das Ergebnis teilt man dann durch die erwartete Anzahl produktiver Stunden oder Tage pro Jahr für diese Rolle. Oft nimmt man dafür Budgetzahlen oder Durchschnittswerte der letzten Jahre. Die Quellen zeigen ein Beispiel mit Tagessätzen, wo ein General Manager natürlich deutlich teurer ist als ein normaler Mitarbeiter. Die genauen Zahlen sind da weniger wichtig als das Prinzip. Differenzierte Sätze.
Das klingt erstmal transparent, ja? Man sieht ja, wer wie lange woran gearbeitet hat. Wo liegen da die Vor- und Nachteile?
Ja, der große Vorteil ist genau diese Nachvollziehbarkeit. Und die Transparenz. Man kann detailliert belegen, welcher Aufwand für welche Leistung angefallen ist. Das ist in Prüfungen oft leichter zu verteidigen, klar. Die Herausforderung bleibt aber die plausible Herleitung und die Allokation der indirekten Kosten auf die einzelnen Sätze. Das ist immer ein potenzieller Angriffspunkt. Und natürlich dürfen die Sätze nicht, völlig überzogen sein. Insgesamt wird diese Methode aber oft als weniger riskant angesehen als die reine Umlage.
Dann kommen wir mal zum zweiten Weg, der Umlage. Wie funktioniert die indirekte Verrechnung?
Bei der indirekten Verrechnung, also Kostenumlage oder Indirect Charge, da fasst man die Gesamtkosten eines bestimmten Servicebereichs wieder inklusive Markup in einem Kostenpool zusammen und dieser Pool wird dann mittels eines Schlüssels auf die verschiedenen empfangenen Gesellschaften verteilt.
Ein Schlüssel? Wie muss ich mir das vorstellen? So wie man eine gemeinsame Büromiete aufteilt oder wie?
Ja, guter Vergleich. Der Schlüssel soll idealerweise den Nutzen oder die Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch die jeweilige Gesellschaft widerspiegeln. Denkbar sind da Schlüssel wie die Anzahl der Mitarbeiter, die von einer HR-Dienstleistung profitieren. Oder vielleicht die Anzahl der IT-Helpdesk-Tickets pro Gesellschaft für IT-Support. Aber die Quellen betonen ganz klar, der Schlüssel muss sachgerecht sein. Einfach pauschal den Umsatz als Schlüssel zu nehmen, das ist meistens hochproblematisch. Wird von den Behörden oft nicht akzeptiert, weil der Umsatz selten direkt mit dem Nutzen aus internen Supportleistungen zusammenhängt.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei großen Konzernen mit vielen Shared Services diese Umlage verlockend einfach klingt. Aber du sagst, sie ist riskanter.
Ja, das ist der Trade-off sozusagen. Administrativ kann sie einfacher sein, wenn eine genaue Zuordnung schwierig ist. Aber das Prüfungsrisiko ist signifikant höher. Die Angemessenheit des Umlageschlüssels ist fast immer ein zentraler Punkt in Betriebsprüfungen. Wenn man nicht plausibel darlegen kann, warum der gewählte Schlüssel oder die Kombination aus Schlüsseln den Nutzen fair widerspiegelt, dann kann die gesamte Verrechnung gekippt werden. Die klare Empfehlung aus den Quellen ist daher: Versuch, so viele Kosten wie möglich direkt zuzuordnen. Und für den Rest, der umgelegt werden muss, nutze differenzierte und gut begründbare Schlüssel. Je pauschaler, desto gefährlicher wird's.
Ein Stichwort, das immer wieder auftaucht, ist dieser angemessene Gewinnaufschlag, das Markup. Das scheint ja ein zentraler Hebel zu sein. Wie legt man denn fest? Ist das reine Verhandlungssache im Konzern oder gibt's da Vorgaben?
Das ist tatsächlich ein kritischer Punkt und hängt stark von der Art der Dienstleistung ab. Die Quellen machen da eine wichtige Unterscheidung. Zum einen gibt es Dienstleistungen mit geringer Wertschöpfung, die sogenannten Low-Value-Adding Intra-Group Services, LVIGS, kurz gesagt. Das sind oft Routineaufgaben, Backoffice-Tätigkeiten, einfache Buchhaltung, Lohnabrechnung, standardisierter IT-First-Level-Support, solche Dinge.
Ah, okay. Und für die gibt's dann eine einfachere Regelung, nehme ich an.
Genau. Für diese LVIGS erlauben die OECD-Leitlinien und auch viele Länder eine Vereinfachung, den sogenannten Safe Harbor. Hier wird oft ein pauschaler Gewinnaufschlag von 5% auf die Kosten akzeptiert, ohne dass man eine aufwendige Vergleichbarkeitsanalyse machen muss. Aber Vorsicht, das ist keine weltweit gültige Regel. Man muss immer prüfen, ob die Länder des Leistungserbringers und des Leistungsempfängers diese Vereinfachung auch anwenden. Die Quellen nennen Japan und Malaysia als Beispiele, die dem folgen, aber es ist eben eine Option, kein Zwang. Lokale Abweichungen sind da immer möglich.
Und was ist mit den Dienstleistungen, die, sagen wir mal, mehr Grips erfordern oder strategisch wichtiger sind, also keine LVIGS?
Ja, für alle anderen, die höherwertigen Dienstleistungen, da reicht dieser pauschale 5% Aufschlag nicht. Hier braucht man eine fundierte Verrechnungspreisstudie, meist eine Benchmark-Analyse. Man muss also untersuchen, welche Gewinnaufschläge unabhängige Unternehmen für vergleichbare Dienstleistungen am Markt erzielen. Und daraus leitet man dann eine fremdübliche Bandbreite für den eigenen Markup ab.
Interessant, dass selbst da noch länderspezifische Feinheiten lauern. Die Quellen erwähnen ja auch noch eine Besonderheit für Japan, richtig?
Stimmt, die Quellen weisen auf eine spezielle Regelung in Japan hin. Die bezieht sich auf Nebentätigkeiten zum Hauptgeschäft. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen könnte die japanische Steuerverwaltung hier eine Verrechnung zu reinen Kosten, also ohne Gewinnaufschlag, akzeptieren. Das ist aber eher die Ausnahme und an strenge Bedingungen geknüpft. Es unterstreicht aber nochmal, wie wichtig es ist, neben den allgemeinen Prinzipien auch immer die lokalen Vorschriften im Blick zu haben.
Okay, das Zusammenspiel von Kostenbasismethode und Markup ist also wirklich komplex. Gibt's darüber hinaus noch weitere typische Fallstricke oder Punkte, auf die man unbedingt achten sollte, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten? Hier wird's ja oft erst richtig knifflig.
Absolut. Die Praxis ist da oft herausfordernder als die Theorie. Die Quellen heben da einige Dauerbrenner hervor. Ein wichtiges Thema sind durchlaufende Kosten, Pass-through-Costs. Stell dir vor, du beauftragst einen externen Berater und reichst dessen Rechnung einfach an die Tochterfirma weiter. Muss auf diese externen Kosten auch ein Markup drauf? Grundsätzlich gilt, wenn du nur als Zahlstelle fungierst und keinen eigenen Mehrwert hinzufügst, dann könnten diese Kosten ohne Aufschlag weiter berechnet werden. Aber die Definition von ohne Mehrwert und die Akzeptanz, das ist wieder länderspezifisch. Länder wie Singapur oder Malaysia haben hierzu zum Beispiel spezifische Regelungen. Im Zweifel lieber genau prüfen oder vielleicht einen minimalen Aufschlag für das Handling ansetzen.
Okay. Und was noch?
Das konsequente Ausschließen von Kosten ohne Wertschöpfung, das hatten wir ja bei der Kostenbasis schon mal kurz. Das betrifft vor allem diese anteilseigene Aktivitäten und doppelte Funktionen. Hier muss man wirklich diszipliniert sein und sauber dokumentieren, warum bestimmte Kosten nicht in die Verrechnungspreisbasis eingeflossen sind. Das ist ein Standardprüfungspunkt. Beispiele wie Kosten für den Konzernabschluss oder zentrale Investor Relations werden da explizit genannt.
Und wenn man die Preise einmal festgelegt hat, bleiben die dafür immer so? Das kann ich mir kaum vorstellen.
Nein, auf keinen Fall. Das ist der nächste Punkt. Die regelmäßige Überprüfung. Kostenstrukturen ändern sich ja ständig. Gehälter steigen, Mieten werden angepasst, neue Technologien kommen dazu. Wenn die Verrechnungspreise auf Budgets oder alten Daten basieren, müssen sie regelmäßig, also mindestens jährlich, überprüft werden. Und bei signifikanten Abweichungen zu den tatsächlichen Kosten muss man sie anpassen. Sonst läuft man Gefahr, dass der Preis eben nicht mit fremdüblich ist.
Eine letzte Frage noch zu dem Punkt, den du ganz am Anfang erwähnt hast. Kosten in anderen Transaktionen verstecken. Ist das ein absolutes No-Go? Manchmal scheint es ja praktisch, alles in einer Rechnung abzuwickeln.
Praktisch vielleicht, aber steuerlich sehr gefährlich. Es ist nicht per se verboten, Zahlungen zu verrechnen, also Netting zu betreiben. Aber, und das ist das Entscheidende, der Preis für die Dienstleistung, die IGS, und der Preis für die andere Transaktion, zum Beispiel Warenlieferung, müssen jeweils für sich genommen fremdüblich sein. Und auch so dokumentiert werden. Man kann nicht einfach einen zu niedrigen Dienstleistungspreis durch einen zu hohen Warenpreis ausgleichen oder umgekehrt. Beide Preise müssen dem Fremdvergleich standhalten. Die Idee, den IGS-Preis einfach intransparent im Warenpreis untergehen zu lassen, um vielleicht Dokumentationsaufwand zu sparen, das ist definitiv keine gute Strategie. Wird in Prüfungen meist aufgedeckt.
Boah, das war wirklich ein tiefer Einblick. Fassen wir die wichtigsten Punkte für dich nochmal kurz zusammen. Wir haben geklärt, was Intragroup Services eigentlich sind und warum ihre korrekte Bepreisung so wichtig ist. Stichwort Fremdvergleich und die wachsamen Augen der Steuerbehörden. Das Kernprinzip ist Kosten plus angemessener Aufschlag. Wobei genau definiert sein muss, welche Kosten rein dürfen und welche eben draußen bleiben müssen. Zur Umsetzung gibt es dann zwei Hauptwege: die direkte Verrechnung über Sätze, transparenter, aber aufwendiger, und die indirekte Umlage über Schlüssel, kann einfacher wirken, birgt aber hohe Risiken. Und der Gewinnaufschlag selbst ist ja alles andere als trivial. Von Vereinfachungen für Routinedienste bis hin zu komplexen Analysen für höherwertige Leistungen. Es ist also zweifellos ein komplexes Feld. Aber die Analyse der Quellen zeigt auch ganz klar, ein strukturierter, gut dokumentierter Ansatz ist unerlässlich, um erhebliche finanzielle Risiken und langwierige Diskussionen mit den Behörden zu vermeiden.
Absolut. Und wenn wir das noch ein kleines bisschen weiterdenken. Eine saubere IGS-Preisgestaltung ist ja nicht nur eine lästige Pflichtübung für die Steuerabteilung, oder? Sie fördert ja auch intern Transparenz darüber, was zentrale Leistungen wirklich kosten und wer davon profitiert. Das kann dann zu einer faireren Ressourcenallokation und vielleicht auch zu effizienteren Prozessen im Konzern beitragen. Die eigentliche Herausforderung, über die du vielleicht mal nachdenken solltest, geht aber oft über die reine Preisermittlung hinaus. Nämlich, wie weißt du nicht nur die Kosten und den Aufschlag nach, sondern den tatsächlichen Wert und den Nutzen der Leistung für den Empfänger? Das ist oft der entscheidende Punkt in kritischen Diskussionen nicht nur mit den Behörden, sondern durchaus auch intern. Ein durchdachter Ansatz dient also nicht nur dem Risikomanagement, sondern kann eben auch die interne Zusammenarbeit und Steuerung verbessern. Falls du übrigens noch tiefer einsteigen möchtest, die Quellen, die wir hatten, verweisen auch auf weiterführende Webinare der Fair Consulting Group zu dem Thema.
Damit sind wir für heute am Ende unserer Vertiefung angelangt. Wir hoffen, diese Analyse war nützlich für dich. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Bis zum nächsten Mal bei The Deep Dive.